ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner und heute ist Dienstag, der 11. November. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Die Schrecken des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, wir messen sie meist mit Opferzahlen. Das menschliche Leid erschüttert uns am meisten. All die Gefallenen, die Verwundeten, die Trauernden und Traumatisierten, die zerrissenen Familien, die vielen Zivilisten auf der Flucht vor dem Krieg. Manchmal wird auch das Ausmaß der Zerstörung zum Thema, denn geht es hier um zerbombte Städte, um zerstörte Dörfer, um die schneisende Verwüstung, die Putins Truppen Tag für Tag durch das überfallene Nachbarland schlagen. Heute wollen wir den Blick weiten und in unserem Schwerpunkt beleuchten, wie verheerend sich der Krieg in der Ukraine auf die Umwelt und das Klima auswirkt. Denn auch diese Emissionen kann man berechnen. Unser Gesprächspartner Lennart de Klerk hat eine Methode dafür entwickelt und kommt zu erschreckenden Ergebnissen für die Klimabilanz der ersten drei Kriegsjahre.
Die Gesamtausstoß, die dem Krieg zuzurechnen ist, ist 237 Millionen Tonnen CO2. Und das ist so wie Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn in einem Jahr ausstoßen insgesamt.
Der Krieg ist also auch ein Klimakiller, wenn diese wenig wissenschaftliche Zuspitzung hier erlaubt ist. Welche Faktoren dabei entscheidend sind und was die kriegsbedingten Emissionen für künftige Reparationsforderungen der Ukraine an Russland bedeuten könnten, das erklärt Lennart de Klerk später sehr verständlich. Vorher schauen wir wie gewohnt auf die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine, auf die Front und die schwierige Lage der Zivilbevölkerung und beleuchten all das, was letzten Endes durch Russlands Angriffskrieg und hybride Bedrohungen bei uns ausgelöst wurde, ob Drohnenalarm in Belgien oder Wehrdienstanhörung im Bundestag. Tja, wo fangen wir an, Kai?
Gute Frage. Korruption in der Ukraine hättest du auch noch auflisten können. Ich verspreche jedenfalls, wir blicken sehr breit gefächert auf alles, was sicherheitspolitisch von Bedeutung ist in diesen Tagen. Ich will aber mal beginnen, Stefan, diesen Lageüberblick mit einer Szene, die sehr eindrücklich aus meiner Sicht beschreibt, was der Ukraine diesen Winter, der noch gar nicht richtig begonnen hat, bevorsteht. Ein Reporter des britischen Guardian interviewte gerade den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in einem einigermaßen prunkvollen und hell ausgeleuchteten Saal. Eine Kamera läuft, als auf einmal die Lichter ausgehen, das Bild komplett schwarz wird. Ausgerechnet an jener Stelle, als der Reporter von crazy stuff, also verrückten Dingen redet, die man zuletzt erlebt habe.
We've seen some crazy stuff in the last couple of months.
Es gibt da einen Moment der Verwirrung in der Finsternis, als da die Lichter ausgehen. Dann erklärt Zelensky, dass man nun wohl auf Strom aus dem Generator umschalte und sagt dann, vom Übersetzer ins Englische übertragen, das sei nun einmal das, womit man täglich umzugehen habe.
This is our, you know, daily conditions, daily life.
Eine Szene, die aus meiner Sicht aber auch zeigt, wie resilient dieses Land mittlerweile ist. Kein Wutanfall beim Präsidenten, sondern Sätze, die der Szene ihre Dramatik eher nehmen. Was nichts daran ändert, dass draußen im Land und selbst in der Hauptstadt Kiew die meisten Menschen natürlich nicht über einen Dieselgenerator verfügen und dann von den Energieunternehmen mitgeteilt bekommen, nach Angriffen wie dem in der Nacht zum Samstag etwa, also kurz nach eurer Aufzeichnung, Stefan, dass es am kommenden Tag 3 Stunden Strom geben werde, 8 Stunden aber eben nicht. Also diese systematische Zerstörung der Energieversorgung der Ukraine durch Russland, Terror, Zermürbungstaktik und mutmaßlich chronisches Kriegsverbrechen in einem geht weiter. Wogegen sich die Ukraine wehrt, in deutlich kleinerem Stil, wie wir wissen, aber regional erfolgreich, indem sie ihrerseits für Energie, für Treibstoffengpässe in Russland sorgt. Long-Range Sanctions, weitreichende Sanktionen, so nennt das der ukrainische Präsident Zelensky, der auch angekündigt hat, nicht weniger als 25 Patriot-Flugabwehrsysteme in den USA bestellen zu wollen. im Wissen, dass dies teuer und eher ein Langfristprojekt ist, weil natürlich diese Patriots erstmal gebaut werden müssen, aber in der Hoffnung, dass die Europäer das eine oder andere System eher kurzfristig vorstrecken.
Ja, und nochmal zu dem Begriff Sanktionen. Sanktionen im Sinne von Strafmaßnahmen, die wird Selenskyj wohl auch zu Hause brauchen, denn ausgerechnet in dieser Situation erschüttert ein Korruptionsskandal das Land. Es geht um ein wichtiges Energieunternehmen, den Staatskonzern Energoatom. Was ist bislang darüber bekannt, Kai?
Die Vorwürfe klingen sehr, sehr schwerwiegend. Geldwäsche, illegale Bereicherung, Gründung einer kriminellen Vereinigung. All das sollen sich hochrangige Beamte im Energiesektor zu Schulden kommen lassen haben, laut der nationalen Antikorruptionsbehörde NABU. Es gab Hausdurchsuchungen, Razzien, unter anderem bei einem ehemaligen ukrainischen Energieminister und bei einem ehemaligen Selenskyj-Vertrauten, dem Geschäftsmann Timur Mindic, der aber offenbar rechtzeitig untergetaucht war. Unter anderem sollen Audioaufnahmen belegen, wie Schmiergeldzahlungen in Millionenhöhe geleistet wurden bei der Errichtung von Schutzbauten für die Kraftwerke von Energoatom. Und der Name NABU ruft natürlich Erinnerungen wach an den Sommer, wo es ja landesweit heftige Proteste gab. Wir haben damals berichtet, die auch den Präsidenten überraschten, wie uns unsere Korrespondenten erzählt hatten, als der nämlich die Befugnisse eben dieser Antikorruptionsbehörde NABU erheblich beschneiden wollte. Jetzt versucht Selenskyj, sich an die Spitze dieses Antikorruptionskampfes zu setzen. Jedenfalls nahm er das Thema sogleich in seine tägliche Videobotschaft auf.
Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна.
Wir brauchen dringend wirkungsvolle Maßnahmen gegen Korruption. Bestrafung ist dringend notwendig, so die Worte Selenskyjs. Völlig klar ist, die Ukraine bleibt bei allen demokratischen Errungenschaften eines der korruptesten Länder Europas, was ja auch die Europäische Union, deren Mitglied das Land werden will, deutlich so sagt. Und wir sagen es eben auch sehr deutlich, weil uns nicht oft, aber hier und da doch eine Hörermail erreicht, wir würden zu schonend mit der ukrainischen Führung umgehen. Der große und entscheidende Unterschied aber zum autokratischen System in Russland ist eben, dass in der Ukraine darüber geredet, dass darüber berichtet wird. Und das ist auch genau der Grund, warum die Ukrainerinnen und Ukrainer sich eben seit über 3,5 Jahren so verzweifelt gegen diesen russischen Angriff wehren, weil sie eben all das, was sie sich in den letzten Jahren an politischen, an demokratischen Errungenschaften erarbeitet und erkämpft haben, nicht durch ein Allmachtssystem zerstört wissen wollen.
Das sind Errungenschaften, die Putin ein Dorn im Auge sind, der ja bekanntlich unter einer Art Demokratieallergie leidet. Wir bleiben in der Ukraine, wo die militärische Lage ja an manchen Frontabschnitten nach wie vor extrem schwierig ist. Das seit langem heftig umkämpfte Pokrowsk im Donetsk ist zum Sinnbild für nicht nachlassende Angriffe der Russen und zunehmend verzweifelten Widerstand der Ukrainer geworden. Ist die weitgehend in Trümmern liegende ehemalige Industriestadt zu halten, Kai?
Wohl kaum. Dass sie an Russland fallen wird, daran zweifelt kaum jemand. Die Frage ist, wann und wie. Es stellt sich der ukrainischen Führung immer dringlicher diese entscheidende, ja richtiggehende existenzielle Frage, wann ist der Punkt erreicht, dass die Ukraine Pokrowsk aufgeben muss, um eine Einkesselung und damit hohe Verluste zu vermeiden. Wie lange können Versorgungs- und damit auch Fluchtwege offen gehalten werden? Nach aktuellen ukrainischen Angaben würden sich 300 russische Soldaten in der Stadt befinden. Auch gäbe es Versuche, leichte gepanzerte Fahrzeuge nach Pokrowsk zu bringen von russischer Seite, wo ja jetzt ein Häuserkampf in den letzten Tagen entbrannt war in dieser Trümmerlandschaft, wo Militärexperten zufolge ja eine noch größere Übermacht des Angreifers nötig ist als an anderen Frontlinien, um erfolgreich zu sein. Die Rede ist hier von mindestens 6:1, wenn nicht gar 10:1 oder sogar mehr. Unabhängig zu sagen, wie genau die Lage in der Stadt ist, ist extrem schwierig. Daher ist es eben auch so wichtig, Menschen wie den Drohnenpiloten zu Wort kommen zu lassen hier bei uns, der uns bzw. unserer Kollegin Rebecca Barth ja wirklich geflüsterte WhatsApp-Nachrichten geschickt hatte, direkt aus Pokrowsk, aus der Stadt, und eindringlich geschildert hat, wie bedrohlich die Lage dort ist. Darüber hatten Anna und du am Freitag berichtet. auch wenn die Ukraine versucht, mit Spezialkräften die Versorgungswege freizuhalten und einen Einschluss auch durch den Fall umliegender Ortschaften wie Myonorat zum Beispiel, das noch weitgehend in ukrainischer Hand ist, zu vermeiden. Insgesamt sind laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj 170.000 russische Soldaten unter immensen Verlusten an den Kämpfen rund um Pokrovsk beteiligt. Auch das eine Zahl, die sich schwer überprüfen lässt für uns. Klar ist, dass Putin diesen Propagandaerfolg, die Eroberung von Pokrovsk, unbedingt braucht. Auch in der Hoffnung, dass bei der Ukraine, dass bei den Europäern und dass vor allem bei US-Präsident Donald Trump die Moral erlahmt. Die Symbolkraft würde auch ich höher einschätzen als die strategische Bedeutung von Pokrovsk. Aber über all das wollen wir am Freitag im Detail nochmal mit jemandem sprechen, der die Frontlinien in der Ukraine von eigenen Besuchen her sehr gut kennt. So jedenfalls unser Plan. Auch jenseits von Pokrovsk, Stefan, auf das im Moment ja die Welt schaut, bleibt die Lage schwierig für die Ukraine. Russland will den Ostteil der Stadt Kupiansk, so aktuelle Meldungen, also sehr viel weiter nördlich in der Region Charkiw erobert haben. Auch in dieser Stadt, die jetzt weitgehend eine Geisterstadt ist, wird seit längerem ja erbittert gekämpft.
Ende September, Anfang Oktober haben uns hier bei Streitkräfte und Strategien ja Drohnensichtungen über europäischen Flughäfen und kritischer Infrastruktur über mehrere Folgen hinweg sehr stark beschäftigt. Seitdem war es etwas ruhiger. Aber nun gibt es neue, beunruhigende Meldungen aus unserer Nachbarschaft.
Ja, und zwar aus Belgien. Zunächst legten Drohnensichtungen an den Flughäfen in Liège, also Lüttich, und vor allem eben an der internationalen Drehscheibe Brüssel für kurze Zeit den Flugverkehr lahm vergangene Woche. Dann gab es Berichte über unbemannte Luftfahrzeuge am sowohl von belgischen Streitkräften als auch von der NATO genutzten Militärstützpunkt Kleine Brogel, wo auch US-Atomwaffen lagern sollen. Und dann, zuletzt am Sonntag, meldeten die belgischen Behörden Drohnen über dem Kernkraftwerk Doel nahe der niederländischen Grenze. Nach Dänemark und Deutschland kommt es jetzt also auch in Belgien zu dieser verdächtigen Ballung von Vorfällen. Ohne dass es, und das ist wichtig hinzuzufügen, einen Beleg dafür gäbe, wo genau diese Drohnen herkamen, wer sie gesteuert hat, wer sie geschickt hat. Belgiens Verteidigungsminister Theo Franken erklärte, es gebe den Verdacht, dass Russland dahinter stecke, er könne es aber nicht beweisen. Klar ist, dass Belgien ja derzeit insofern für Moskau eine Rolle spielt, als dort die russischen Vermögen lagern, wo man gerade von EU-Seite einen Weg zu finden sucht, um diese zur Finanzierung der Ukraine anzuzapfen. Belgien wehrt sich dagegen bislang aus rechtlichen Gründen. Aber nochmal, es fehlt an Belegen, an Beweisen. Ende September legten ja Drohnen die Flughäfen in Kopenhagen und dann auch in Oslo, also in Norwegen, lahm. Anschließend Anfang Oktober mussten in München Passagiere auf Isomatten am Flughafen nächtigen. Es gab Drohnen über kritischer Infrastruktur in Schleswig-Holstein bei uns. Und als kleiner Nachtrag dazu, es steht weiter der Verdacht im Raum, dass russische Akteure für zumindest einige dieser Vorfälle verantwortlich sein könnten. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hatte ja diesen Verdacht auch öffentlich in der ARD so geäußert. Aber nachgewiesen ist das bislang nicht. Es haben sich die Kollegen der Zeit, auch der New York Times, an Recherchen versucht, aber weit gekommen sind sie, muss man ehrlicherweise sagen, nicht. Es gibt einige Fälle, wo sich der Russland-Verdacht wohl als unbegründet erwiesen hat, zum Beispiel was einen kleineren Vorfall am Flughafen Frankfurt angeht. Es gibt einige, bei denen die Sache klar ist, wenn jetzt russische Jets in den NATO-Luftraum nach Estland hineinfliegen oder wenn Gerbera-Drohnen in Polen vom Himmel geholt werden oder wenn, wie aktuell, Trümmerteile russischer Drohnen bei Angriffen in der Ukraine auf rumänischem Territorium landen. Da gibt es wenig Zweifel, würde ich mal sagen. Aber es gibt eben Zweifel in anderen Fällen, die wir auch so stehen lassen müssen. Aus meiner Sicht unterstreicht das nur die Dringlichkeit, wie schnell sich Deutschland und die NATO mit dem Abfangen, mit dem Nachverfolgen, mit dem Erkennen von Drohnen auf den aktuellen Stand bringen muss. Aus Sicherheitsgründen, aber eben auch aus Erkenntnisgewinngründen. In Belgien übrigens, Stefan, das noch als aktuelle Anmerkung, sind mittlerweile Anti-Drohnen-Teams aus Frankreich, aus Großbritannien und auch aus Deutschland eingetroffen, um bei der Aufklärung und bei der Verhinderung weiterer Störaktionen zu helfen. Ich fürchte aber, man muss es so hart sagen, das kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass all diese Länder selbst, inklusive Deutschland, eben noch nicht ausreichend ausgestattet sind beim Drohnenerkennen und beim Antidrohnenkampf.
Und alle gemeinsam lernen können von der Ukraine, jedenfalls ein Stück weit. Dann machen wir noch einen Schlenker zur Bundeswehr, denn es gibt auch Neues vom neuen Wehrdienst.
Ja, die Bundestagsabgeordneten sollen ja ihre Entscheidungen zu dem Gesetz auf Grundlage solider Fachkenntnis treffen können und eben nicht per Losverfahren ermitteln müssen, wie sie dazu stehen. Das war jetzt ein bisschen unseriös, dieser Schlenker, und nicht ganz ernst gemeint, versteht sich. Also ich werde wieder ernst. Es gab jetzt Anfang dieser Woche Expertenanhörungen im Parlament, wo dann auch diejenigen zu Wort kamen, um die es in erster Linie geht, nämlich die jungen Erwachsenen. Und das durchaus kritisch, wie Quentin Gärtner zum Beispiel von der Bundesschülerkonferenz, der dabei war und befand, die Kommunikation rund um das Losverfahren für Musterungen sollten sich nicht ausreichend Freiwillige finden, sei wirklich katastrophal verlaufen. Und der dann noch bemerkte:
Ganz viele junge Menschen möchten anpacken und etwas für ihre Generation leisten oder für die Gesellschaft leisten. Wir sind nicht die, die prinzipiell ablehnen und sagen, wir möchten gar nicht beitragen und die Probleme mitlösen. Wir stehen aber nur sehr verwundert da, wenn wir eine Bundesregierung erleben, die meint, es geht ohne die Beteiligung dieser Menschen.
Das wurde nun sozusagen mit dieser Anhörung nachgeholt. Ob in ausreichendem Maße, das lassen wir mal dahingestellt sein. Und wo wir gerade vom Losverfahren sprachen, das ja zwischenzeitlich von einem Schlichtungsteam, unter anderem dabei ja Siemtje Möller von der SPD oder Norbert Röttgen von der CDU, und Schlichtungsteam ist vielleicht das richtige Wort, weil sich die Koalitionspartner da eben einigen mussten. Von dem wurde ja dieses Losverfahren ins Spiel gebracht, und das war dann aber doch über die letzten Wochen ein bisschen klarer geworden, dass dieses Modell, dieses Losmodell in Sachen Musterung keine Chance haben würde gegenüber der Musterung eines gesamten Jahrgangs. Denn zum Beispiel der Generalinspekteur Carsten Breuer, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Thomas Röwekamp von der CDU und auch immer wieder der Verteidigungsminister Boris Pistorius selbst von der SPD hatten ja darauf bestanden, dass sie vom Los- oder Lotto-Prinzip bei der Musterung wenig halten.
Zur Musterung habe ich immer gesagt, dass eine verpflichtende Musterung eines ganzen Jahrgangs weniger zu tun hat mit einer Wehrpflicht, um die es ja gar nicht geht, sondern darum, im Verteidigungsfall wirklich handlungsfähig sein zu können und wirklich zu wissen, wer ist denn überhaupt in der Lage, eingezogen zu werden. Darauf kommt es ja dann an. Deswegen hat das erstmal gar nichts miteinander zu tun, aber muss in diesem Gesetz geregelt werden. Deswegen, da bleibe ich auch dabei, das halte ich für notwendig.
Das betonte Boris Pistorius Anfang dieser Woche noch einmal beim Besuch des Heimatschutzregimentes 2 in Münster. Der Vollständigkeit halber, sowohl der Militärhistoriker Sönke Neitzel als auch der Chef des Bundeswehrverbandes André Wüstner warnten davor, die russische Bedrohung klein zu reden. Neitzel plädiert ja schon lange und hat das auch bei uns ein ums andere Mal getan für eine Auswahlwehrpflicht. Und Wüstner will zwar Freiwilligkeit zunächst, aber tatsächlich einen Mechanismus einbauen, der den Übergang zu Pflichtelementen konkreter regeln würde. Immerhin spricht Stand heute einiges dafür, dass sich der doch sehr rumpelige Fahrplan am Ende doch wird einhalten lassen. Einigung in dieser Sitzungswoche, so ist es jedenfalls geplant. Dann 3. Dezember Zustimmung im Verteidigungsausschuss und am 5. Dezember Verabschiedung im Bundestag. Inkrafttreten des Gesetzes dann zum neuen Jahr. Ob es so kommt, darüber wissen wir wahrscheinlich am Freitag schon mehr, Stefan.
Ja, danke, Kai. Dann kommen wir zu unserem Schwerpunkt, den Folgen des Krieges für Umwelt und Klima. Wir wissen, dass dies viele besorgt. Ein Hörer namens Jan zum Beispiel hat uns schon vor geraumer Zeit geschrieben: Ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr einmal über den Umfang der Naturzerstörung im Kriegsgebiet berichtet. Er fragt sich, ob auf den Feldern der Ukraine überhaupt noch Ackerbau betrieben werden kann, wie zerstört die Wälder sind und was mit den Ökosystemen passiert ist. Andere sorgen sich um all die Brände, um Blindgänger, um Rückstände giftiger Kampfstoffe und mancherorts verseuchtes Grundwasser.
Ich fürchte, viele dieser Fragen lassen sich noch gar nicht seriös beantworten. Das genaue Ausmaß der Schäden dürfte wohl erst nach dem Ende des Krieges genauer sichtbar werden. Wir nehmen die COP30, die Klimakonferenz am Amazonas, zum Anlass, über die Klimafolgen dieses Krieges zu sprechen. Und zwar mit dem niederländischen Experten Lennart de Klerk, dem Leitautoren einer umfassenden Studie zur CO2-Bilanz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien, Herr de Klerk.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Seit wann und warum werden die Folgen des Krieges für Umwelt und Klima überhaupt gemessen?
Ja, also wir haben damit angefangen, einen Monat nach der Invasion. Also im März 2022 haben wir damit angefangen. Und wir machen das, dass wir so weit wie möglich alle Schäden dieses Krieges feststellen möchten. Und die Schäden, die Emissionen, die dieser Krieg verursacht, gehört auch dazu.
Weil die Schäden ja irgendwann repariert werden müssen. Das heißt, was Sie berechnet haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, ist später Grundlage für Reparationsforderungen der Ukraine an Russland. Was war denn das Ergebnis der Studie?
Ja, also wir haben unser letzter Bericht ist von 3 Jahren Krieg. Und da ist die Gesamtausstoß, die dem Krieg zuzurechnen ist 237 Millionen Tonnen CO2. Und das ist so wie Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn in einem Jahr ausstoßen insgesamt.
Wow, also die gesamten Volkswirtschaften von 4 europäischen Ländern stoßen so viel aus, wie in der Ukraine jetzt an CO2 emittiert wurde, nur durch 3 Jahre Krieg.
Genau. Und das sind keine kleinen Mengen.
Was wird denn eigentlich genau gemessen an direkten und indirekten Kriegsfolgen? Also ich kann mir vorstellen, Panzer schlucken wahnsinnig viel Diesel, Kampfjets verballern unfassbar viel Kerosin. Diese Daten fließen da bestimmt ein, oder?
Ja, klar. Also die Kriegshandlungen sind natürlich ein wichtiger Teil, aber das ist nicht alles. Es hat auch andere Emissionsquellen, zum Beispiel Brände im Wald, die 6 Millionen Flüchtlinge, die das Land verlassen haben, aber auch die Schäden an Energieinfrastruktur. Wie Sie wissen, hat Russland immer die Energieinfrastruktur im Ziel. Auch sehr wichtig ist die zukünftige Emission, der Wiederaufbau. Wie Sie verstehen können, müssen da unheimliche Mengen Zement und Stahl ist benötigt, um das Land wieder aufzubauen. Aber wir haben da auch die Flugbewegungen mitgenommen, weil zum Beispiel Russland hat das Luftraum über Sibirien geschlossen. Flugen zwischen Europa und Asien müssen umfliegen und deswegen mehr Spritverbrauch, das heißt auch mehr Emissionen.
Also all das fließt in Ihre Berechnung ein. Gehen wir das mal in Ruhe nochmal durch. Fangen wir mit den direkten Emissionen durch Fahrzeuge, Panzer, schwere LKW, die ganzen Kampfjets an. Ich nehme an, weder Russland noch die Ukraine schickt Ihnen die Tankquittung. Wie schätzen Sie denn eigentlich, wie viel verbrannt wird an Treibstoff durch diese Fahrzeuge?
Ja, das ist auch gleich, für uns war das auch das Schwierigste, das zu erfassen und einzuschätzen. Wir haben übrigens auch mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium haben wir uns in Verbindung gesetzt. Die haben gesagt, dass sie im Prinzip bereit sind, auch die Daten freizugeben, aber das dann nur nach Ende des Krieges. Und das ist natürlich auch völlig verständlich. Was wir gemacht haben, ist, es gibt eigentlich solche Annäherungen, die man machen kann. Zum Beispiel wissen wir, wie viel Sprit ein Soldat im Allgemeinen verbraucht. Und wir wissen, wie viele Soldaten an der russischen und der ukrainischen Seite fechten. Und deswegen können wir das einschätzen. Aber wir haben auch Daten erfasst, wie viel Brennstoffen von Russland zur Grenze mit der Ukraine geschickt wurde.
Bahntransport, ja.
Ja, und das, auf diese Weise konnten wir auch das irgendwie einschätzen.
Und dann reden wir, Sie haben es erwähnt, über die Wald- und Buschbrände. Ich habe in Ihrem jüngsten Bericht gelesen,
dass es zum Teil 20 Mal so viele Großbrände gibt wie vor dem Krieg. Mhm. Und nur zur Einschätzung, der Krieg hat mindestens 3 Millionen Hektar Wald zerstört, steht in dem Bericht. Das ist eine Fläche so groß wie Brandenburg in Deutschland.
Ja, ja.
Und dann haben Sie noch Bombardierungen und Minen ja erfasst, Sprengstoffrückstände. Die verseuchten Flächen haben Sie gemessen. 139.000 Quadratkilometer steht da. Das ist doppelt so groß wie Bayern, habe ich nachgeguckt. Das ist auch wichtig, weil diese Flächen dann kein CO2 mehr binden können, richtig?
Ja, das stimmt. Die Wälder sind zerstört. Teilweise stehen die noch da, aber die sind dann so geschädigt, dass sie dann auch absterben werden. Und was man natürlich machen sollte, ist die Wände wieder neu zu pflanzen. Aber das geht leider nicht, wenn da noch unexplodierte Ammunitionen liegen. Aber Sie haben recht, 20 Mal so viel wie normalerweise. Und wir haben dann auch eine Methodologie entwickelt, um nur diese Brände den Krieg zuzuweisen, die durch Kriegshandlungen verursacht sind. Also wir haben nicht alle Brände mitgenommen, weil
normale Waldbrände gibt es immer.
Genau. Aber insbesondere sind 2024, so im letzten Sommer, war es auch sehr warm und sehr trocken. Und das hat wahrscheinlich auch mit wegen Klimawandel war das der Fall. Und das hat natürlich die sozusagen perfekte Umstände kreiert für Brände. Also wenn man das Wald trocken ist, es ist sehr heiß und es gibt dann Kriegshandlungen. Also das heißt, diese Entzündungspunkte gibt es. Brände entstehen, aber die Feuerlöscher können natürlich das nicht erreichen, weil es ist Kriegszone. Also diese Feuer, die breiten sich immer aus und gehen ungehemmt weiter. Und deswegen sind auch diese Brände auch so viel und so haben dann auch viele Emissionen verursacht.
Andere Brände werden durch gezieltes Bombardement ausgelöst. Auf beiden Seiten der Grenze muss man inzwischen sagen. Ich rede vom Beschuss von Raffinerien, von Öl- und Treibstofflagern und Energieinfrastruktur. Sie haben es erwähnt, Russland greift gezielt Infrastruktur in der Ukraine an. Aber auch die Ukraine hat ja mehrere Treibstofflager auf der Krim, aber auch tief in Russland und Ölraffinerien getroffen. Die brennen zum Teil ja wochenlang oder monatelang. Mhm. Wie groß ist da der CO2-Footprint, wenn man so sagen kann? Wie groß ist der Schaden dadurch? Kann man das messen?
Ja, das kann man einschätzen. Messen kann man es natürlich nicht. Aber das ist mit alles, was man mit CO2 und anderen Treibhausgasen machen, ist man natürlich, dass man die Gasen selbst nicht physikalisch misst, aber dass man einschätzt, wie zum Beispiel, wie viel Öl dann verbrennt wurde. Die Emissionen sind nicht wenig, aber da sage ich gleich dazu, dass immer das Spritverbrauch, das Militär ist am wichtigsten. Also die Emissionen von der Energieinfrastruktur sind laut unserer Berechnungen 7% von 237 Millionen Tonnen. Weil die Kriegshandlungen selbst sind 34%.
Sie haben 237 Millionen Tonnen als Bilanz eines dreijährigen Krieges. Das war der Zeitpunkt, den Sie zusammengerechnet haben. Die ersten 3 Jahre des russischen Angriffskriegs. Dann kommen wir zu den umgeleiteten internationalen Flugrouten. Sie haben es erwähnt, viele Flugzeuge können nicht mehr direkt dahin fliegen, wo sie hin sollen, müssen weite Umwege nehmen. Der gesamte internationale Luftverkehr ist davon ja irgendwie betroffen. Welchen Stellenwert hat das?
Also zum Beispiel Flug zwischen London und Tokio. Normalerweise wären das ein Flug von 12 Stunden, aber jetzt darf British Airways oder Japan Airways nicht über Sibirien fliegen. Die müssen jetzt über Kanada fliegen und das ist dann fast 15 Stunden, also das ist 3 Stunden mehr. Aber so gibt es auch noch andere Beispiele, auch zwischen US oder Kanada und Asien. Die dürfen nicht mehr über Kamtschatka fliegen, müssen einen Umweg machen. Aber es gibt auch umgekehrt. Also Europa und das Westen hat das Luftraum auch für Russland geschlossen. Also das heißt zum Beispiel zwischen Kaliningrad und Moskau müssen die wirklich übers Meer fliegen. können nicht im Direktflug machen.
Das bedeutet, so sind eben auch ganz viele andere Nationen betroffen, die eigentlich nicht betroffen sind. Aber wir alle müssen sozusagen Umwege in Kauf nehmen, die zu mehr CO2-Ausstoß führen.
Ja, genau. Und weil aus unserer Sicht, es geht natürlich um das Klima. Und es ist auch nicht wichtig, wo die Emissionen stattfinden, ob das in der Ukraine oder in Russland oder in anderen Ländern sind. Letztendlich ist jeder CO2-Ausstoß ist schädlich für das Klima. Deswegen haben wir uns auch nicht begrenzt auf bestimmte Geografien. Wir haben nur gesagt, alle zusätzliche Emissionen als Folge dieser Act of Aggression, die rechnen wir in diesem Projekt zu.
Jetzt haben Sie ein paar Mal wir gesagt und ich habe mir schon gedacht, dass Sie das nicht alles alleine bewertet und berechnet haben. Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen, kurz IGGAW, das stelle ich mir jetzt vor als Zusammenschluss von was, internationalen Wissenschaftlern, die das dann aufteilen untereinander? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, stimmt. Ja, wir sind eigentlich eine Gruppe von internationaler, aber auch ukrainischer Klimaexperten. Und wir haben das gerade auch, wie Sie sagen, aufgeteilt. Zum Beispiel, jemand beschäftigt sich da mit Kriegshandlungen. Aber auch die Brände im Wald zum Beispiel, das ist ziemlich kompliziert. Und da machen wir das zusammen mit einer Universität in Kiew, die das dann auch mit Satelliten das erfassen können. Die haben das schon vorher gemacht, vor dem Krieg, um einzuschätzen, wie viele Brände und um das dann auch zeitmäßig löschen zu können. Und jetzt machen die das dann auch für uns, um zu gucken, ja, wo sind die Brände und welche Brände kann dem Krieg zugerechnet werden.
Und Sie selbst kennen sich ja auch in beiden Ländern aus. Sie haben, wenn ich es richtig gesehen habe, in Ihrem Lebenslauf auch in Moskau mal studiert, sprechen auch Russisch. Sie haben aber auch eine Zeit in der Ukraine verbracht und dort gearbeitet an Klimaprojekten und sprechen auch leidlich Ukrainisch, haben Sie geschrieben in Ihrer Bescheidenheit. Deswegen nochmal die Frage, man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass in so einer kriegerischen Auseinandersetzungen und diesem brutalen Angriffskrieg, den Putin da führen lässt, denn der Ukraine irgendjemand noch Daten übermittelt. Also selbst die Ukrainer haben doch wahrscheinlich andere Sorgen, als jetzt irgendwie ja aufzuschreiben, wie viel Kerosin und Diesel verbraucht wurde oder wo es gebrannt hat. Wie funktioniert das? Also wie schwierig ist das im Krieg, an die Daten zu kommen, die sie ja brauchen für die Studie?
Ja, also als ich auch diese Idee hatte, um das mal durchzurechnen, hatte ich eigentlich auch so eine Hemmung. Ich dachte, ist es eigentlich angemessen, um das zu machen, wenn Leute da sterben? Und ich habe noch viele Kontakte in der Ukraine, ich habe auch mit Leuten gesprochen, das gesagt, ja, das war meine Idee. Und die haben gleich reagiert, ja, mach das. Zeig mal, was Russland macht mit diesem Krieg. Und wenn das dann auch Klimaschäden gibt, dann gehört das dazu. Und ich habe eigentlich sehr gute Zusammenarbeit mit einer Umwelt-NGO. Und die Arbeit, das geht eigentlich sehr gut voran. Es ist natürlich nicht nur mit Klimasache, aber Umwelt ist natürlich ein sehr breites Begriff. Und ich bin auch mal wirklich beeindruckt, was man in der Ukraine macht, unter sehr schwierigen Umständen. Aber für die Ukrainer ist es auch wichtig, zu erfassen, was sind die Schäden, weil das ist natürlich auch wichtig für Wiederaufbau, aber auch um Russland zur Rechenschaft zu ziehen.
Sie sprechen der Reparationsforderung an, die dann irgendwann kommen werden. Jetzt übersetzen wir mal, also was eine Tonne CO2 ist, kann ich mir noch ungefähr vorstellen, aber wie bemisst man denn den, was Sie sozialen Schaden nennen? Also was müsste Putin, Zelensky bezahlen, jetzt mal vereinfacht, für diese entstandenen Schäden pro Tonne oder wie wird das gemessen?
Ja, naja, da wird sozusagen dieser Social Cost of Carbon gebraucht und das ist eigentlich eine Messung, dass für jede Tonne CO2-Ausstoß, wie viel werden dann die Klimaschäden in der Zukunft? Und das kann natürlich ein Tornado sein in Amerika, das kann einen Überschwemmung in Pakistan sein. Und das haben wir nicht selbst gemacht, weil das ist natürlich sehr schwierig, das zu modellieren. Aber so der Mittelwert von die Zukunftsschäden ist $185 pro Tonne CO2.
Das heißt, es wird für den Krieg, wenn ich das kurz einflechten darf, es wird im Krieg dieselbe Einheit verwendet wie in Friedenszeiten, wie auch für zivile Bereiche, Bilanzverkehr, Bilanz internationale Luftfahrt. $185 pro Tonne ist der Schaden, der durch CO2-Ausstoß entsteht.
Stimmt.
Okay, dann habe ich das verstanden. Jetzt ist ja der Carbon Footprint, also der Emissionsfußabdruck vom Militär auch in Friedenszeiten nicht klein. Ich war vor unlängst mal bei einem großen NATO-Manöver im Baltikum und habe gesehen, was da alles durch die Luft flog und mit schweren Fahrzeugen durchs Gelände pflügte. Wie sind denn die Schäden in Friedenszeiten eigentlich? Auch schon riesig?
Ja, die sind eigentlich viel größer. Und Gott sei Dank haben wir mehr Friedenszeit als Krieg. Und wenn man natürlich sich verteidigt, dann ist natürlich Klima zweite oder dritte Sache. Und auch für die Ukrainer ist es ein Streit über das Überleben. Und Klima ist nicht wichtig. Aber in Friedenszeit ist natürlich die Lage anders. Die Einschätzungen sind, dass das Militär weltweit ungefähr für 5,5% der Weltausstoß verantwortlich ist. Und da haben wir ein Problem, weil wir werden natürlich hier auch, insbesondere hier in Europa, aufrüsten. An sich verstehe ich das, weil wir müssen natürlich auch die Abschreckung Richtung Russland richtig machen. Aber wir müssen natürlich auch das Klima schützen. Und wir haben das Ziel, in 2050 klimaneutral zu werden. Wenn wir da aufrüsten und dann noch die alten fossilen Technologien benutzen werden, dann gehen diese Ausstoß von das Militär nur in die Höhe.
Und die Klimaziele rücken in weite Ferne. Es wirft uns zurück, wenn alle Welt jetzt so aufrüstet. Ja. Das leuchtet ein. Jetzt ist es, glaube ich, nicht so wahrscheinlich, dass relativ bald ein E-Panzer entwickelt wird oder ein batteriebetriebener Kampfjet. Das ist, glaube ich, technologisch noch weit weg.
Das stimmt natürlich, aber wie gesagt, ist die Lage, wenn es Krieg oder Friedenszeit ist, ist ganz anders. Und man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass ein hybrider Fahrzeug in Friedenszeiten, wenn man Übungen macht, elektrisch angetrieben wird und wenn es dann wirklich Krieg ist, dass es dann wieder zurückschaltet auf fossile Brennstoffe. Wie gesagt, die Ausstoß ist nicht so sehr, wenn es Krieg ist, aber es ist noch in Friedenszeiten und dann hat man viel bessere Kontrolle.
Und der Betrieb von großen Armeen in Friedenszeiten sorgt auch für viele Emissionen, weil die Schiffe halt trotzdem irgendwo rumfahren, die Flugzeuge bei Manövern fliegen, die üben und sind unterwegs. Und deswegen alle jetzt im Moment im Frieden lebenden Länder haben trotzdem einen großen militärischen Fußabdruck, einfach weil sie ihre Armeen unter Dampf halten, wenn man das mal so sagen darf.
Ja. Es ist nicht einfache Diskussion, aber man muss dafür aufpassen, dass man die sozusagen kurzfristige Sicherheit, dass dann wir damit die langfristige Sicherheit opfern.
Jetzt haben Sie schon fast beantwortet, was ich Sie zum Abschluss fragen wollte, nämlich welche Schlussfolgerungen die Politik aus ihrer wissenschaftlichen Arbeit und aus der Initiative zur Treibhausgasbilanzierung von Kriegen ziehen soll. Was wünschen Sie sich?
Na, zuerst, dass diese Emissionen von Konflikten, dass sie auch wirklich mitgenommen werden in die Klimabilanz. Und jetzt ist es eine blinde Fleck, auch vom IPCC, also vom Klimawissenschaftler wird es eigentlich noch nicht wirklich erkannt, dass es auch eine große Austauschquelle ist. Das ist eins. Zweitens natürlich, dass Russland zur Rechenschaft gezogen wird. Aber drittens, und dann kommt es zu diesem Militärausstoß, dass man sich überhaupt das zur Kenntnis nimmt, dass wir hier ein Problem haben. Und da sind wir noch immer in dieses Standard, dass wir die Leute erzählen müssen, Militär und Ausstoß ist ein blinder Fleck. Also wir hoffen wirklich, dass auch die Politik, weil die Aufrüstung weitergeht, dass jetzt ist viel Geld da für das Militär. Das war vorher, gab es zu wenig finanzielle Mittel, dass ein Teil auch von diesen Geldern benutzt werden für eine Dekarbonisierung des Militärs.
Sie haben heute maßgeblich geholfen, den blinden Fleck kleiner zu machen, jedenfalls für die Hörerinnen und Hörer von Streitkräfte und Strategien. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Lennart de Klerk.
Gern geschehen.
Vielen Dank für diesen interessanten Ausflug in den wichtigen Themenbereich Klima und Krieg. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema Klimawandel, dann empfehlen wir den Weltspiegel-Podcast. In der neuen Folge erzählt ARD-Korrespondentin Anne Herberg, warum der Klimagipfel in Brasilien stattfindet und geht der Frage nach, was so eine Konferenz bewirken kann, wenn die USA als zweitgrößter Verursacher von klimaschädlichen Treibhausgasen nicht mit am Verhandlungstisch sitzen.